Sie hören den Kurier.
.748.702. So viele Menschen haben laut dem Dashboard des Gesundheitsministeriums, Stand 26. Mai, 23.59 Uhr, mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Das entspricht 45,79% der impfbaren Bevölkerung, also all jene Personen, die über 16 Jahre alt sind. Doch das könnte sich bald ändern, denn so wie es aussieht, wird die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, am morgigen Freitag den Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren freigeben. Würden Sie Ihr Kind impfen lassen? Was spricht dafür, was dagegen und welchen Einfluss kann das auf die Gesamtsituation haben? Ich habe darüber mit dem Kinderarzt und Infektiologen Volker Strenger von der MedUni Graz gesprochen. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 27. Mai und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die EMA, also die Europäische Zulassungsbehörde für Arzneimittel, bereits am Freitag grünes Licht für eine Impfung der 12- bis 15-Jährigen mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer gibt. Sollte das tatsächlich so sein, dann empfiehlt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass sich auch die Kinder in Österreich impfen lassen. Wenn ein Impfstoff von der EMA zugelassen wird, ist sichergestellt, dass es sich um einen hocheffektiven und sicheren Impfstoff handelt. Ich würde auch meine Töchter damit impfen, sagt Gesundheitsminister Mückstein auf Anfrage des Standard. Sobald die Impfung für die Jugendlichen von der EMA zugelassen ist, muss noch das nationale Impfgremium in Österreich eine Empfehlung abgeben. Mit der Zulassung des Impfstoffes für die Kinder würde die Gruppe der impfbaren Personen in Österreich um rund 340.000 Menschen anwachsen. Eine ganze Menge also. Nun aber die große Frage, würden Sie Ihre Kinder impfen lassen, sobald es geht? Auf kurier.at haben bis jetzt 53,57% gesagt ja und 46,43% nein. Um euch bei der Entscheidung ein kleines bisschen zu helfen, bin ich jetzt mit dem Kinderarzt und Infektiologen Volker Strenger von der MedUni Graz verbunden. Mit ihm spreche ich darüber, was für und was gegen eine Impfung der Kinder spricht, wie viel wir schon über die Nebenwirkungen bei den Jüngeren wissen und welchen Einfluss die Zulassung der Impfung für die Kinder auf die Gesamtsituation haben kann. Herr Strenger, morgen wird die EMA voraussichtlich den Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren freigeben. Wie stehen denn Sie dem gegenüber?
Es ist erfreulich, wenn man auch Jüngere unter 16 Jahren, also 12- bis 16-Jährige impfen kann. Vor allem für Kinder mit Grunderkrankungen und erhöhtem Risiko für eine schwere Coronavirus-Infektion. Da ist es auf jeden Fall wünschenswert und wichtig, dass es diese Impfung gibt. Wenn es dann darum geht, ob man die gesunden Kinder sozusagen, also die keine Grunderkrankung haben, impfen, muss man natürlich verschiedene Aspekte abwägen. Das eine ist natürlich der Individualschutz, also wie wichtig ist, dass man das einzelne Kind schützt, und das andere ist der Gemeinschaftsschutz. Und für den Gemeinschaftsschutz, also um die Pandemie weiter besser eindämmen zu können, wäre es natürlich wünschenswert, wenn Kinder geimpft werden. Aber das ist natürlich für das einzelne Kind und für die einzelne Familie geht es natürlich eher um den Individualschutz, also um die Überlegung, wie sehr ist jetzt die Impfung für mein Kind individuell wichtig. Und da geht es halt dann auch wiederum um die Abwägung. Erstens, wie riskant ist die Impfung? Habe ich Sorge vor Nebenwirkungen, vor Impfreaktionen? Und andererseits, wie bedroht ist mein Kind von der Erkrankung selber? Und da wissen wir ja, dass die Coronavirus-Infektion bei Kindern oft asymptomatisch oder mild symptomatisch verläuft, weit weniger schwer verläuft, wie es bei Erwachsenen, vor allem älteren Erwachsenen der Fall ist. Andererseits ist es aber schon so, dass wir doch auch einzelne, selten aber doch schwere Fälle bei Kindern und Jugendlichen sehen. Und vor allem, was wir bei Kindern und Jugendlichen sehen, sind diese Fälle von überschießender Immunreaktion, das PIMS oder MIS-C, wie das auch genannt wird. Das ist eine doch unangenehme Folgeerscheinung einer Infektion, wo die Kinder einige Wochen, 3, 4, 5 Wochen typischerweise nach einer manchmal auch unerkannten Infektion eine Fieber entwickeln und so eine überschießende Immunreaktion entwickeln. Und das kann, vor allem wenn man das nicht rechtzeitig erkennt und behandelt, auch dazu führen, dass die Kinder auf Intensivstationen aufgenommen werden müssen und behandelt werden müssen. Und das ist nach den unseren Erhebungen und Analysen in Österreich doch circa eines von 1000 Kindern, das sich mit Coronavirus infiziert, entwickelt so etwas. Und wenn man natürlich sagt, man will die Kinder davor schützen, dann wäre das durchaus ein Argument für die Impfung, auch bei sonst gesunden Kindern.
Mhm. Sie haben jetzt schon gesagt, man muss natürlich nach der Individualsituation abwägen, also was spricht für eine Impfung, was spricht gegen eine Impfung. Wenn jetzt bei uns Eltern zuhören, können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkreter benennen? Was sind für Sie Faktoren, wo Sie sagen, da sollten Sie Ihr Kind unbedingt impfen lassen? Und was sind vielleicht Faktoren, wo Sie sagen, da würden auch Sie eher raten, mal noch abzuwarten?
Nein, die Kinder, die man auf jeden Fall impfen sollte, sind eben Kinder mit schweren Grunderkrankungen, wo man weiß, dass sie ein Risikofaktor sind für schwere Coronavirus-Verläufe. Das sind vor allem neuromuskuläre Erkrankungen, also Kinder, die neurologisch krank sind, die auch lungenkrank sind, zum Beispiel heimbeatmet sind, also eine Atemunterstützung brauchen, also wirklich schwere Lungenerkrankungen haben und nicht nur ein mildes Asthma zum Beispiel. Das wäre sicher kein Risikofaktor unbedingt für einen schweren Verlauf, was nicht heißt, dass nicht jedes gesunde Kind auch einen schweren Verlauf haben kann, aber viel seltener. Also, aber Kinder eben zum Beispiel auch mit Diabetes, mit angeborenen Herzerkrankungen, mit Lungenerkrankungen, mit diesen neuromuskulären Erkrankungen, die sollten auf jeden Fall geimpft werden. Für den gesunden, sonst gesunden Kindern ohne Grunderkrankung muss man sich natürlich überlegen, hängt das natürlich auch davon ab, wie wahrscheinlich es ist, dass sich das Kind ansteckt. Im Moment sind die Infektionszahlen sinkend und relativ nieder, erstaunlich nieder eigentlich. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt, wenn sich die wenn die Maßnahmen weiter reduziert werden. Es wird aber auch weiter Sommer werden, hoffentlich irgendwann einmal. Und es werden der Impffortschritt wird weitergehen. Das heißt, es wird in den nächsten Zeit interessant werden, wie sich die Zahlen entwickeln. Aber andererseits muss man schon auch damit rechnen, dass es möglicherweise durch eine gewisse Saisonalität, die wir jetzt sehen, im Herbst auch wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommen kann. Vor allem dann unter natürlich den Nicht-Geimpften. Das wird auch ein bisschen davon abhängen, wie viele geimpft sein werden bei den Erwachsenen. Aber es werden dann sicher auch nicht alle Erwachsenen geimpft sein und es werden dann, wird dann wieder mehr kursieren, es werden sich auch wahrscheinlich wieder mehr Kinder und Jugendliche anstecken, vor allem dann, wenn sie nicht geimpft wären. Und wenn man dann sagt, es kommt dann zu einer nächsten Welle im Herbst, die wird dann vor allem die nicht geimpfte Population betreffen, also sprich die Kinder und Jugendlichen auch, könnte man spekulieren, dass wir sogar in den nächsten 12 Monaten mehr Corona-kranke Kinder sehen werden, als wir sie in den letzten 12 Monaten gesehen haben. Das waren ja vor allem kranke, schwerkranke Kinder haben wir wirklich sehr wenig gesehen. Kinder sind selten schwer krank, aber doch einige wenige doch. Und vor allem, wenn sozusagen durch das Rücknehmen der Maßnahmen, auf das wir alle hinarbeiten und das wir uns alle wünschen, was auch möglich sein wird, wenn ausreichend Personen geimpft sind, wird es aber dann möglicherweise doch natürlich zu Übertragungen in der ungeimpften Bevölkerung kommen. Mhm. Und das könnte dann die Kinder und Jugendlichen betreffen, mit allen Implikationen, sprich eben Schulmaßnahmen, Maskenpflicht weiterhin in der Schule, Testen in der Schule, Schulschließungen, Schichtbetrieb, das sind alles Dinge, die wir natürlich unseren Kindern und Jugendlichen, den Schülern, Schülerinnen nicht wünschen. Und natürlich, je mehr auch da geimpft wären, umso weniger wird es dann auch zu Quarantänefällen für ganze Schulklassen oder Schulschließungen kommen.
Das heißt, weil jetzt viele Eltern sagen, so wie Sie auch angesprochen haben, jetzt im Moment sind die Infektionszahlen so gering, ich warte lieber noch. Aber das ist eigentlich spätestens im Sommer, sollte man schon dann daran denken, die Kinder impfen zu lassen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es durchaus sein kann, dass im Herbst dann die Infektionszahlen womöglich wieder steigen, aufgrund von der Saisonalität und anderen Faktoren, oder?
Ja, daran denken sollte man auf jeden Fall wirklich wissen, da tun wir das alle nicht, wie es im Herbst wirklich weitergehen wird. Wenn es wirklich durch eine gute Durchimpfung Rate bei den Erwachsenen zu weniger Übertragungen auf die Kinder kommt und auch zu nicht sehr starken Übertragungen unter den Kindern, mag sein, dass das nicht so stark sich verbreitet, aber man muss damit rechnen, und das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es sehr wohl in der ungeimpften Bevölkerung schon zu einer Verbreitung wieder vermehrt kommen wird. Aber das ist etwas, was niemand wirklich seriös vorhersagen kann.
Mhm. Wenn der Impfstoff jetzt von der EMA für diese Altersgruppe freigegeben wurde, dann muss ja auch noch das nationale Impfgremium in Österreich eine Empfehlung aussprechen. In Deutschland gibt es bei der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, jetzt auch einige Kritiker. So sagt etwa Rüdiger Kries, der ebenfalls Mitglied in der STIKO ist, dass es noch zu wenig Daten über die Nebenwirkungen bei Kindern gäbe und der Impfstoff deswegen nur für jene Kinder zugelassen werden sollte, die eben einer Risikogruppe angehören. Wie bewerten Sie das? Haben wir da schon genug Daten? Was glauben Sie, wird in Österreich passieren?
Nee, es ist so, dass die Zulassungsstudien für die Kinder, oder die sind ja jetzt nur 12- bis 16-Jährige, also sprich größere Kinder und Jugendliche, die haben wirklich nicht allzu viel Kinder eingeschlossen. Das hat unter anderem auch den Grund, dass ja natürlich ein 15-Jähriger nicht so viel anders ist als ein 18-Jähriger und wir jetzt nicht von Kleinkindern reden, sondern wirklich biologisch eben von Jugendlichen, die ja teilweise bei den anderen Studien, also ab über 16 Jahren auch schon mit eingeschlossen waren. Was aber zusätzlich zu diesen Zulassungsstudien dazukommt, ist ja, dass vor allem in den USA ja schon großflächigst auch Kinder und Jugendliche geimpft werden, zigtausende, hunderttausende, bis es dann bei uns auch so weit ist, dass man sich diese Frage dann ernsthaft stellen muss, will ich mein Kind impfen oder nicht, wird es dazu auch natürlich noch viel mehr Daten und Wissen geben, weil es, auch wenn es immer heißt, die Impfungen sind so schnell entwickelt worden, aber andererseits sind sie auch sehr schnell an sehr viele Leute geimpft worden, die dann sehr gut nachbeobachtet worden sind, sodass so seltene Nebenwirkungen wie diese Thrombosen bei anderen Impfungen, die nicht so in solchen Massen mehr oder weniger verimpft worden sind, hätte man solche sehr seltenen Komplikationen gar nicht sehen können. Also so gesehen haben wir bis dahin auch schon dann bei den älteren Kindern und Jugendlichen schon Beobachtungsdaten von Impfungen in den USA, wie wir sie bei anderen Impfungen erst wahrscheinlich nach Jahren hätten. Mhm. Also so gesehen, dass diese Impfungen schlecht untersucht und schlecht dokumentiert sind, das kann man so sicher nicht sagen. Und gerade was jetzt immer wieder diese Langzeitschäden betrifft, die man befürchtet oder vermutet, muss man sagen, dass bei anderen Impfungen ja gibt es auch keine Spätfolgen. Das gibt es bei anderen Impfungen nicht, sondern es gibt Impfnebenwirkungen, Komplikationen, die möglicherweise erst nach viele Jahre nach der Markteinführung bemerkt wurden und auf die Impfung zurückgeführt werden konnten, weil sie einfach, da geht es nicht um die Dauer, die eine Impfung verwendet wird, sondern eher um die Anzahl der Personen, die geimpft wurden. Und gerade das ist jetzt bei der Corona-Impfung nicht das Problem, weil eben in so kurzer Zeit so viele geimpft werden, dass man eben auch so sehr seltene Nebenwirkungen erkennt. Aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, oder gibt keinen Hinweis auch bei jeglicher anderen Impfung, dass man nach 3 Jahren oder irgendwann später einen Schaden von der Impfung davonträgt. Und was man auch sagen muss, wir wissen andererseits auch nicht, welche Schäden eine Coronavirus-Infektion möglicherweise nach sich zieht. Also das heißt, selbst wenn wir sagen, Impfung könnte Spätschäden haben, Corona-Infektion selber könnte auch Spätschäden haben, die wir noch nicht kennen. Und man muss davon ausgehen, dass wir diese Pandemie nicht oder das Virus nicht loswerden, sondern es wird jeder, der nicht geimpft ist, irgendwann diese Infektion durchmachen. Und das betrifft genauso die Kinder und Jugendlichen. Früher oder später wird jeder, wenn er sich nicht durch eine Impfung schützt, muss man davon ausgehen, irgendwann diese Infektion bekommen. Und so gesehen muss man dann sich überlegen, habe ich vor Spätschäden einer Coronavirus-Infektion weniger Angst als vor einer Spätschäden einer Impfung, wo es überhaupt keinen Hinweis gibt, dass es die geben sollte, weil es auch, wie gesagt, bei anderen Impfungen eigentlich keine Spätschäden gibt, sondern nur Schäden, die möglicherweise erst später der Impfung zugeordnet werden konnten.
Mhm. Sie haben jetzt schon gesagt, dass die Nebenwirkungen der Impfung ja sehr gut dokumentiert mittlerweile schon sind. Was wissen wir denn jetzt bis dato über die Nebenwirkungen bei Kindern nach einer Impfung mit dem Impfstoff BioNTech/Pfizer? Sind die Nebenwirkungen da eher stärker als bei Erwachsenen oder vielleicht sogar schwächer? Wie sieht's da im Moment aus?
Diese Daten, die der Zulassungsbehörde, also da immer vorliegen, die sind mir nicht zugänglich. Also ich habe selber geschaut, ob das, also ich glaube, man könnte zwar die über die EMA bekommen, das sind jetzt nicht geheim, aber es ist nicht so, dass man die einfach im Internet nachlesen kann oder irgendwo publiziert sind, sodass ich diese Daten so nicht kennen. Man weiß, was man aus den USA und so von Mitteilungen kennt, heißt es, dass es vergleichbar wäre mit den Nebenwirkungen, wie man sie bei den 16- bis 25-Jährigen kennt. Und da weiß man eben aus den Zulassungsstudien und auch aus den Beobachtungsstudien jetzt im Nachhinein, dass jüngere Erwachsene eher mehr stärkere Reaktionen haben, also normale Impfreaktionen wie Schüttelfrost und Fieber kurzzeitig, als es Ältere haben. Und das ist bei jüngeren Erwachsenen mehr und es ist anscheinend bei den Jugendlichen auch so ähnlich wie bei den jungen Erwachsenen. Also das ist natürlich, sie spricht davon Reaktogenität der Impfung, das heißt, sie lösen solche Impfreaktionen aus, die man auch von anderen Impfungen kennt. Die sind bei diesen Impfungen eher ein bisschen, oder jetzt geht es ja konkret um den Pfizer-Impfstoff, etwas stärker als bei manchen anderen Impfungen, die man von früher kennt. Aber sie sind nichts Bedrohliches. Sie sind unangenehm, aber sie sind nicht bedrohlich, wie eben zum Beispiel diese sehr seltene Nebenwirkung der Thrombose.
Abschließend noch die Frage, was bedeutet das denn für das gesamte Infektionsgeschehen? Ist es für etwa die Herdenimmunität notwendig, dass wir genügend Kinder impfen können?
Also eine wirkliche Herdenimmunität, also dass wirklich so viele geimpft sind, dass wir das ausrotten oder dass es gar nicht mehr zirkulieren wird, das ist eher illusorisch, denke ich. Aber natürlich, um das möglichst einzudämmen, also dass es dann wirklich nur mehr vereinzelt irgendwo aufflammt, mehr oder weniger vereinzelt, dafür ist es natürlich wichtig, dass möglichst viele geimpft sind. Und dafür ist es natürlich, dafür wäre es schon auch wichtig, dass auch die Kinder- und Jugendpopulation geimpft ist. Weil selbst wenn man sagt, okay, man kommt auf 80%, wenn man nur die Erwachsenen impft, wird es aber trotzdem, ist es ja eine abgeschlossene Population, sozusagen Bevölkerungsgruppe, wo sich es untereinander dann verbreiten kann. Es geht ja bei dieser Herdenimmunität, selbst wenn man dann nicht auf 100% kommt, darum, dass die wenigen oder die nicht geimpft möglichst auch nicht unbedingt Kontakte untereinander haben. Aber gerade wenn dann alle einer Altersgruppe nicht geimpft wären, dann muss man davon ausgehen, dass es dort auch eher weiter zirkulieren wird und dieser sogenannten Herdenimmunität oder diesem Gemeinschaftsschutz fehlen würde. Aber natürlich im Einzelfall oder die einzelnen Eltern denken sich natürlich, ja, will ich jetzt mein Kind impfen, nur damit ich die anderen schütze. Aber man muss auch sich überlegen, natürlich, wenn Kinder und Jugendlichen geimpft sind, schützt man sie ja einerseits vor der Erkrankung, aber man schützt sie eben auch vor Konsequenzen der Erkrankung, was eben zum Beispiel Quarantäne oder Schulschließungen, Klassenschließungen und so weiter betrifft. Also auch diese Dinge muss man auch bei der individuellen Entscheidung mit einbeziehen. Das ist natürlich eine geimpfte Person weniger leicht an 14 Tage in Quarantäne geschickt wird, als jemand, der ungeimpft ist und Kontakt hat und haben wird.
Und vor allem erleichtert eine Impfung ja auch die Möglichkeiten der sozialen Kontakte, die ja gerade den Jugendlichen, die jetzt lang nicht in der Schule waren, sicherlich abgehen.
Genau, wobei natürlich soll es auch nicht so sein, dass man sein Kind nur impft, damit man nicht regelmäßig testen gehen muss oder so, sondern es soll schon einen Schutz des Kindes bringen. Aber es ist natürlich, schützt trotzdem vor der Erkrankung und ist natürlich auch für den Gemeinschaftsschutz, also sowohl für den Individualschutz als auch für den Gemeinschaftsschutz sinnvoll. Wobei sicher, wie gesagt, habe ich glaube ich eingangs schon gemeint, dass es sicher nicht prioritär ist, dass man jetzt die Kinder impft, sondern wichtiger ist natürlich, dass man die ältere Bevölkerung impft, die natürlich mehr bedroht sind von der Erkrankung, als jetzt gesunde Kinder, Jugendliche, die keine Grunderkrankung haben. Aber wenn dann wirklich die Risikopopulation und die älteren Erwachsenen oder Erwachsenen geimpft sind, dann muss man sich schon überlegen, und bis dahin wird es auch dann bessere Daten geben, dass man für Skeptiker, die skeptisch sind der Impfung gegenüber, vielleicht sich man dann beruhigter ist, außer es kommen schlechte Daten, das weiß man natürlich nicht, aber wenn die Daten so sind, dass die Impfung wirklich gut verträglich ist, auch für diese Altersgruppe, dass es dann durchaus sinnvoll sein kann, zu impfen.
Herr Strenger, dann bedanke ich mich vielmals für das Interview und sage danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Bitte gerne.
Das sagt also Volker Strenger zum Thema Impfung bei den Kindern. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut doch auf kurier.at vorbei. Dort halten wir euch immer am Laufenden. Zum Abschluss gibt es jetzt noch ein kurzes Update zu den geplanten weiteren Öffnungsschritten. Denn morgen ab 9 Uhr werden im Kanzleramt Beratungen mit den Landeshauptleuten und dem Gemeindebund stattfinden. Von der Regierungsseite sind morgen Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger dabei. Gegen Mittag soll es eine Pressekonferenz geben, wo die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert wird. Aber einiges wissen wir auch jetzt schon, wie etwa, dass es ab 10. Juni die meisten Lockerungen im Gastrobereich geben wird. Ziemlich sicher ist nämlich, dass die Sperrstunde von 22 Uhr auf Mitternacht nach hinten verschoben wird. Auch der 2-Meter-Abstand zwischen Besuchergruppen wird wohl auf 1 Meter verkleinert werden. Außerdem soll die Anzahl der Personen, die an einem Tisch sitzen dürfen, erhöht werden. Und wie es aussieht, wird es wohl auch Änderungen bei der Maskenpflicht geben. Denn voraussichtlich wird diese im Freien, also etwa auch in Fußballstadien, fallen. Damit war es jetzt für heute von uns. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.